wie bekomme ich das jetzt unter Dach und Fach? Weil grundsätzlich der Grundsatz ist, wir wollen einen Dealabschluss. Beide Seiten wollen einen Dealabschluss. Wie komme ich dahin? Wie weit ist man auseinander? Und wo landen wir dann schlussendlich?
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Roswitha Seekirchner, Rechtsanwältin, Partnerin, Gründerin. Sie hat Milliardendeals begleitet, Nachtschichten hingelegt, hunderte Beteiligungen gestaltet, 80 Dokumente zum Teil zusammengesammelt und Anrufe um 4 Uhr morgens erhalten. Und vielleicht kannst du dich noch an die Folge mit Jakob Grüner erinnern. Der war ja bereits bei mir zu Gast und dann kennst du auch sicher die Kanzlei GSR Grüner, Seekirchner Rechtsanwälte in Innsbruck. Roswitha ist nämlich die Partnerin von Jakob Grüner. Und jetzt hatte ich das Vergnügen, mit Roswitha ein Gespräch zu führen. Ihr Weg führte von Innsbruck über Wien durch 2 sehr renommierte Kanzleien in Österreich und sie kam sogar bis nach Washington DC. Anfang 2025 kehrte sie zurück nach Tirol und das war eine bewusste Entscheidung. Und in diesem Gespräch geht es um Transaktionen und was dahinter steckt, um Fehler und wie man mit ihnen umgeht, um Mut, um Partnerschaft und darum, was passiert, wenn man den sicheren Weg loslässt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Roswitha Seekirchner. Kannst du dich erinnern, was du vor 10 Jahren gemacht hast, Roswitha?
Vor 10 Jahren, 2016, war ich gerade in meiner ersten Konzipientenstelle und habe meine Laufbahn als Rechtsanwältin begonnen.
Wie war das damals? Weil Rechtspraktikantin, oder?
Na, 2016 war ich schon Konzipientin. Okay. Da habe ich das schon hinter mir gehabt. Ich war zwar 9 Monate am Gericht damals, ich war Übernahmswerberin. Aber 2016 war ich tatsächlich schon in der Anwaltei, mittendrin.
Damals noch in Tirol?
Genau, in Innsbruck, bei Kanzlei Bartel Fischer-Lode. In Innsbruck am Innrhein, Tag und Nacht, gefühlt.
Warum ging es dann nach Wien?
Mich hat Gesellschafts- und Unternehmensrecht immer schon fasziniert und vor allem Transaktionen, Unternehmenstransaktionen. Und das ist in Wien, in der Großkanzlei, das ist so das Mekka in Österreich. Und ich wollte auch mal weg aus Tirol. Ich wollte die Erfahrung machen, in einer größeren Stadt zu leben, dort meine Ausbildung fortzusetzen. Und deswegen ist es dann nach Wien gegangen und hat die Zeit auch sehr genossen.
M&A, also Unternehmenszukauf, Unternehmensverkauf, so in dem Bereich eigentlich?
Genau, also Unternehmensverkauf, Einkauf, Gründungen, Umgründungen, aber eben hauptsächlich Transaktionen, wo einer ein Unternehmen oder einen Betrieb kauft. Genau, das hat mich immer schon fasziniert, die Dynamik, die Vorbereitungen, das Adrenalin. Und das ist halt genau das, was ich ein bisschen vermisse, muss ich sagen, weil das habe ich jetzt nicht mehr so oft. Und das war besonders, vor allem im internationalen Bereich mit diversen Playern, groß, klein, von großen Bankentransaktionen bis kleinem Startup, war alles dabei und das war sehr, sehr spannend.
Und was hat dich damals am meisten fasziniert daran? Also war es einfach so dieser Kick dabei zu sein, wenn irgendetwas noch verdeckt ist und man weiß etwas, das weiß ja noch gar nicht die Öffentlichkeit und man ist da irgendwie dabei und kann da mitgestalten und mitdirigieren oder was ist der Reiz dabei?
Das ist natürlich auch interessant, weil oft sind es namhafte Unternehmen gewesen und man weiß, da kommt was Großes, da darf ich dabei sein. Aber oft war es auch einfach, wie bekomme ich das jetzt unter Dach und Fach? Weil grundsätzlich der Grundsatz ist, wir wollen einen Dealabschluss. Beide Seiten wollen einen Dealabschluss. Wie komme ich dahin? Wie weit ist man auseinander? Und wo landen wir dann schlussendlich? Und das ist immer sehr spannend, weil jedes Unternehmen ist anders. Die Player im Unternehmen sind anders. Jeder, der verhandelt, ist anders. Die Gegenseite ist anders. Und das war immer sehr spannend. Und keine Transaktion ist wie die andere. Es ähnelt sich viel und natürlich manche Probleme tauchen immer wieder auf oder Fragestellungen. Ich würde es Fragestellungen nennen und nicht Probleme. Aber das ist eben letztlich, was ist das Ziel und wie komme ich dahin? Und bis dorthin sehr intensive Zeiten natürlich, wo wirklich alle zusammenhelfen und auch dieses Team, das so zusammenschweißt in diesen intensiven Zeiten. Das war sehr prägend, sage ich einmal, und sehr beeindruckend und habe es gern gemacht.
Woran scheitern solche Deals? Also im Idealfall kommt ein Deal zustande, aber es gibt ja wahrscheinlich auch einen hohen Prozentsatz an Deals, die was nie zustande kommen, oder?
Gibt's auch. Tatsächlich war ich bei den meisten Deals, war man erfolgreich und der Deal ist zustande gekommen. Muss man dann abwägen, mit welchen Kompromissen. Die Deal-Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, weil bis man mal ein Angebot macht, ist man dann recht schon weit. Es scheitert oft daran, dass irgendwas auftaucht, regulatorisches, zum Beispiel irgendeine Genehmigung nicht zu bekommen ist, gerade im die Merger Control, also Zusammenschlusskontrolle oder bei uns Investitionskontrolle heißt es, das für Drittstaaten vor allem. Und wenn die nicht zu bekommen sind oder nur mit einem so hohen Aufwand, dann kann man das nicht machen. Ist natürlich schade, weil es oft gute Zusammenarbeiten werden. Also gerade auch, wenn man jetzt nicht 100% sich einkauft irgendwo, sondern nur Synergien nutzen will, das ist dann schade. Oder eben, wenn man wirtschaftlich überhaupt nicht zusammenkommt. Ist natürlich auch oft das Thema, es taucht irgendein Problem in der Due Diligence auf, das man lösen muss. Ist immer eine wirtschaftliche Frage oder fast zu 99%. Und wenn die Parteien da keinen Common Ground finden, würde ich jetzt immer sagen, dann scheitert's. Kann aber auch einem Anwalt liegen, muss ich dazu sagen. Also mit manchen, und da gilt es halt herauszufinden, ist jetzt mein Ego groß, dass ich meine Position behalten will oder was ist besser für den Mandanten? Das ist auch oft die Frage als Deal-Anwalt, würde ich meinen.
Wie unterscheidet man das? Genau diese Frage.
Ich muss zuhören. Ich muss zuhören und den Mandanten tatsächlich fragen, was ist ihm wichtiger? Um welchen Preis ist er bereit, den Deal abzuschließen? Und dann abzuwägen, was kann man hergeben? Das ist immer so ein Spiel, geben und nehmen. Auch bei den ganzen Gewährleistungsthemen oder ich gebe da in der Gewährleistung, gebe ich nach, aber dafür bekomme ich da eine Schad- und Klaglosshaltung. Jetzt ganz plakativ erzählt, das ist natürlich im Detail immer schwieriger, aber es ist oft ein Geben und Nehmen. Und letztlich kommt es darauf an, was will der Mandant? Das muss ich rausfinden. Und was braucht er? Braucht er das jetzt, weil er das für seinen Unternehmenserfolg braucht oder haben will? Oder macht das, weil es ihn halt freut? Aber es kommt in erster Linie darauf an, ich muss zuhören. Was will er und was sagt er mir und was sagt er mir nicht? Das ist auch oft die Schwierigkeit. Genau. So würde ich das sehen.
Wie viele Anwältinnen und Anwälte arbeiten dann bei so einem Deal? Also wie viel sind involviert dann am Ende?
Ganz unterschiedlich. Also das Kernteam ist meistens ein Partner, mindestens ein Anwalt und eine Gruppe von Konzipienten tatsächlich. Insgesamt in Deals bei Due Diligence ist es viel mehr, weil natürlich die Bereiche aufgeteilt werden. Also die einen machen Liegenschaftsrecht und prüfen da das, die anderen machen Arbeitsrecht. Das ist natürlich viel mehr international noch einmal, weil wir haben da auch immer die Partnerkanzleien dabei oder Kooperationskanzleien, die dann in ihrem Rechtsgebiet das wieder prüfen. Da kommen dann teilweise 100 Leute zusammen. Und manchmal ist das Kernteam besteht aus einem Lead-Anwalt, Partner und dem Kernteam Anwalt und Konzipient normalerweise. Genau.
Kann man sagen, wie groß ungefähr der größte Deal war? Also ohne einen Namen zu nennen, aber ungefähr einen Betrag, also geht es da schon in die Milliarden rein? Viel in die Milliarden?
Ja, tatsächlich. Der größte Deal, an dem ich beteiligt war, war eine Bankentransaktion und das war ein Milliardendeal. Darf ich keine Zahlen nennen? Es gibt aber die Deals werden meistens veröffentlicht, weil es natürlich auch interessant ist, auch für die Statistiken. Es gibt auch eigene Magazine, die nur sich mit Deals beschäftigen. Das wird natürlich getrackt und da stehen oft die Zahlen dabei, wenn wir es veröffentlichen dürfen. Aber wir müssen natürlich immer fragen, dürfen wir es veröffentlichen oder nicht. Und das war die größte. Das war sehr herausfordernd, war auch international, also mit österreichischem Unternehmen und ausländischen Unternehmen. Aber der größte Aufwand vom Deal her, würde ich jetzt mal sagen, das war eine Transaktion, an der ich gearbeitet habe, auch international mit 3 verschiedenen Ländern. Und da war es für das Signing erforderlich, dass wir so circa 80 Dokumente vorbereiten. Natürlich alles last minute zum Ändern. Und das Lustigste war, das war tatsächlich, unser Team hat die meiste Arbeit gemacht und dagegen gegnerische Anwalt und das Anwaltsteam meistens nur die Änderungen, die sie wollten, bekannt gegeben. Und dann sitzt man eben beim Signing und der Anwalt sagt, die Adresse stimmt da aber noch nicht. Die hat sich geändert. Und alle drehen sich zu mir, weil sie genau gewusst haben, ich habe das vorbereitet. Und sind so, oh Gott, rastet sie jetzt aus oder schafft sie es noch? Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Kollege, dann ändern wir jetzt einfach 150 Dokumente noch einmal, weil wir müssen sie alles in zweifacher Form. Und dann, nein, das ist nicht notwendig. Nur diese zwei. Und dann alle so, okay. Sie beruhigt sich wieder, aber das war natürlich, in dem Moment habe ich mir echt gedacht, ich springe über den Tisch rum. Aber es ist alles gut gegangen. Wir haben das dann gesigned in diesen 3 Ländern und war cooler Deal.
Wie viele Stunden hast du da gearbeitet in der Woche?
Das waren richtig, also in die Höchstzeiten sind es dann schon gleich einmal 80, 100 Stunden, auch ganze Wochenende durch, Tag und Nacht, also dann mit Nachtschichten tatsächlich heimduschen und wieder herkommen. Das ist die intensivste Zeit vor Signing und Closing. Dazwischen wird es schon ein bisschen ruhiger und kommt natürlich auch darauf an mit Zeitverschiebung, wenn man international mit den Amerikanern, die rufen um 4 Uhr also in der Früh an. Und wenn du dann nicht sofort 10 Minuten, gibt's da Reaktionszeit und sonst kommt schon eine E-Mail. Was ist da los bei den Österreichern? Also da muss man dann schon flexibel sein und vorschlafen.
Und hörte, deswegen haben wir diese großen Anwaltskanzleien in Wien so schöne Büros, weil man ja sein ganzes Leben dann darin verbringt.
Ja, das ist dann später. Als Partner hat man vielleicht die schönen Eckbüros, aber als Konzipient hast du da deine Kammerl tatsächlich. Also in der Kanzlei haben wir da so Glastüren gehabt, da bist du komplett in der Auslage auch noch dazu. Also richtig kleiner Schluf, ohne Klimaanlage, ohne alles. Das ist dann nicht so schön und da verbringst du aber auch deine Nächte. Also das wird dann besser später.
Die Zeit.
Genau.
Guter die Zeit.
Das Blut, das man da reinsteckt.
Hast du damals angestrebt, eine Partnerin zu werden bei einer Großkanzlei in Wien?
Ja, ist natürlich immer, ich glaube, das ist der klassische Weg, wenn man anfängt, dass man sich Ziele steckt. Also ich bin ein Mensch, ich brauche immer Ziele, sonst bin ich zu wenig motiviert, auch wenn mir der Beruf grundsätzlich Spaß macht. Aber ja, also so Partner in einer so Großkanzlei oder in einer erfolgreichen Kanzlei, ist ja egal wie groß, war schon immer mein Ziel. Und es kommt dann auch an, weil die Partnerschaft, da spielt viel hinein. Natürlich nicht nur das Geld, aber auch die Philosophie von der Kanzlei, das Team. Ich bin ein Teammensch. Also für mich ist ganz wesentlich mit den Leuten, die zusammenarbeiten, da muss einfach die Linie stimmen und die Vision stimmen und dass man zusammen an etwas Großem arbeitet. Und das war für mich dann eben, genau, also das war immer meine Richtlinie, sage ich mal. Wo soll es hingehen? Und natürlich mega Potenzial in Wien. Sind andere Dimensionen wie in Tirol, würde ich jetzt einmal sagen. Was halt alles sehr viel und wieder.
Wie bist du damals in der damaligen Zeit mit Fehlern umgegangen? Also ich nehme an, dass dir der Adressfehler unter Anführungsstrichen nicht dein größter Fehler war. Und wie geht man damit um? Also wenn da Milliarden-Deals auf der anderen Seite sind, da sind viele Menschen involviert, kann man da noch schlafen? Ich meine, dann arbeitet man 100 Stunden. Also. Aber wie ist das?
Ja, es kommt immer darauf an, wie gravierend der Fehler ist. Bei uns geht es ja oft um sehr viel Genauigkeit. Und ein Zahlendreher kann da tatsächlich sehr verheerende Folgen haben. Wenn es ein Fehler ist, dass einmal ein Dokument nicht da ist. Also die meisten Fehler sind menschlich, die gibt's. Man kann da auch noch was nachbessern. Mein Thema war tatsächlich, dass ich mir selber diese Fehler verzeihe. Gerade am Anfang der Ausbildung ist man so, oder ich bin ein Mensch, ich bin sehr streng mit mir selber und prescht da auf mich rein und kann dann tatsächlich wochenlang, hängt man das dann nach oder ist man nachgehängt, dass ich irgendwas vergessen habe oder übersehen habe oder irgendwas noch aufgetaucht und mir dann frage, hätte ich das machen müssen, hätte ich das wissen müssen. Und sich selber aber Fehler einzugestehen, erstens einzugestehen, dass es wirklich mein Fehler ist, Verantwortung zu übernehmen und sich die dann aber auch zu verzeihen, gerade in der Ausbildung, aber auch danach, auch jetzt passieren Fehler und das muss ich mir verzeihen und eben dem Druck dann auch standzuhalten. Um zu differenzieren, welche Fehler sind jetzt wirklich so schwerwiegend, dass es eine Haftung begründet, ist ja immer mit der Haftung verbunden. Als Anwalt hast du immer das Damoklesschwert der Haftung über dir. Ist es haftungsbegründend? Ja, nein und alles, der Rest ist Ausbildung. Na, natürlich nicht, aber das war das größte Learning, sich selber Fehler zu verzeihen. Und das merke ich aber auch gerade am Anfang, das ist auch das Schwierigste. Weil ich habe jetzt meine Chefs zum Beispiel, die waren immer sehr, natürlich habe ich dann einmal eine Standpauke bekommen oder eine auf dem Deckel, wie man so schön sagt. Kommt dann immer darauf an, wie die Kritik ausgesprochen wird. Aber selber war ich mein größter Kritiker, in jedem Fall. Bin ich wahrscheinlich auch heute noch.
Würdest du das rückblickend betrachtet anders machen? Also mit der ganzen Erfahrung, die was du jetzt gesammelt hast, warst du vor 10 Jahren Konzipientin. Wann würdest du sagen, hättest du vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen in deiner Entwicklung? Nicht einmal unbedingt karrieretechnisch, aber in deiner Entwicklung zum Beispiel, dass du sagst, ich hole mir jetzt die Hilfe dazu oder ich versuche irgendwie mehr auf meinen Schlaf zu achten oder kann ja alles sein. Ja? Oder man beschäftigt sich mit Meditation, kann ja vieles sein, wo man sich hinentwickeln kann, unabhängig vom Karriereweg.
Ich habe mir tatsächlich relativ früh Hilfe gesucht. Also ich bin seit Jahren im Coaching. Sowohl persönlich als auch beruflich, was natürlich extrem geholfen hat, habe mich schon sehr früh ganz am Anfang der Ausbildung damit beschäftigt, tatsächlich mit Meditationen, mit Atemübungen, Stressabbau, weil das sagt man so leicht, gell, als junger Mensch, man muss aufpassen, dass du nicht in einen Burnout kommst, aber das ist eine realistische Gefahr und nimmt zu und das kann man nicht beschönigen. Und es ist meine eigene Verantwortung, mich da zu regulieren. Ich kann da nicht sagen, Chef, was tue ich denn und was soll ich denn machen? Das ist meine eigene Verantwortung. Deswegen habe ich nochmal relativ früh Hilfe gesucht, eben in Form des Coachings. Würde ich ja jedem empfehlen. Also sowohl, egal in welcher Branche, ich finde, das ist genauso, wie wenn ich zum Arzt gehe. Für mich ist es so selbstverständlich, dass ich für mein Seelenwohl auch was tun muss und mir da Hilfe nehmen kann. Weil das sind oft diese Gedankenräder und eben diese Fehler im Beruf oder gerade wenn man so einen High-Pressure-Beruf hat, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und da muss halt jeder seine eigene Methode finden. Die anderen machen eine Therapie oder eben alle möglichen Meditationswochen. Setz mich ab nach Thailand 3 Wochen und mach nichts anderes wie meditieren. Jedem, was er halt gerade braucht. Und das finde ich sehr wichtig und das sage ich auch jedem. Auch gerade jüngeren Kolleginnen und Kollegen sage ich, das gibt's. Das ist für mich eine Methode, aber es gibt so viel mehr und bitte macht's das, weil es, und was es wegnimmt, ist eben viele, ich glaube, man erspart sich am Ende Zeit, weil ich natürlich früher besser aufgestellt bin, sowohl beruflich als auch privat. Und trotzdem würde ich mir als mein Ich vor 10 Jahren wünschen, ein bisschen mehr Gelassenheit und Lockerheit. Weil es war ein langer Weg. Ein langer Weg im Sinne von eben diese Fehler zuzulassen und nicht so streng mit sich ins Gebet zu gehen und gleich in jedem ein Drama und eine Katastrophe zu sehen. Und ich glaube, der Weg ist, es sagt man immer so leicht, aber der Weg ist das Ziel. Und keine Station, die ich gemacht habe, würde ich je anders machen. Ich würde tatsächlich den Ehrgeiz und diese ganze Kritik könnte ich gar nicht wegdenken, sonst wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Aber ich würde mir ein bisschen mehr Lockerheit und Gelassenheit wünschen und mehr Leichtigkeit. Das würde ich mir, glaube ich, als Tipp geben, wenn ich noch einmal das machen könnte. Aber eben, wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, sich da Hilfe zu suchen und zu nehmen. Und ich finde, das gehört viel mehr noch gefördert. Da ist halt unser System auch noch nicht drauf ausgelegt, würde ich meinen. Aber das ist sehr wichtig. Und ich würde, also das ist mein monatliches Me-Time, sage ich mal, die 2 Stunden bei meiner Coach, das ist so viel wert. Also kein Geld der Welt kann das ausmachen, dass ich das nicht machen würde.
Mhm.
Ja.
Du hast gesagt, der Weg ist das Ziel. Was mich jetzt noch in dieser Station in Wien interessieren würde, habt ihr da auch Startups begleitet? Das ist ja meistens nicht der Weg das Ziel, sondern Ziel ist einfach viel Geld zu machen. Mhm. Hat es das auch gegeben? Also Startup-Begleitungen, Startup-Exits oder war das eher Großkonzern kauft anderes Unternehmen oder war es auch, okay, wir begleiten ein Startup hin zum Exit?
Sowohl als auch. Startup-Beratung ist insofern sehr herausfordernd, weil du viele Themen bearbeiten musst und sehr flexibel sein musst. Aber es ist natürlich spannend, die dorthin zu führen, weil natürlich die finden selber erst zu sich zusammen, die müssen das Unternehmen erst herstellen, die müssen wissen, was sie brauchen, wie ein Unternehmen funktioniert. Vor allem sind ja oft Startup-Gründer, die kommen aus einem technischen Bereich oder aus einem Bereich, wo sie mit Betriebswirtschaft wenig zu tun haben. Rechtlich sowieso, also das sind ja eh die meisten komplett blank, dann muss man sehr flexibel sein. Das, was es dort schwierig macht, natürlich kommen die mit Finanzierungsrunden, wo sie es dringend brauchen. Das heißt, da geht's dann schon zur Sache und da brauchst dann viel Geduld auch, um das rechtlich trotzdem sauber abzuwickeln. Weil ich kann natürlich nicht einen Fehler machen, wenn die Generalversammlung zum Beispiel nicht richtig einberufen ist, klappt man meine Kapitalerhöhung vielleicht nicht. Und dann ist alles umsonst gewesen. Also da haben wir schon auch manchmal die Situation gehabt, wo man dann sagen muss, ja, ich weiß, ihr habt den Stress, aber wir müssen nach Vorschrift vorgehen, damit es letztlich dann rechtssicher abgewickelt werden kann. Und die Dynamiken spielen auch eine große Rolle, ob sich vor allem auch die Gründer noch einig sind, weil da merkt man auch schnell, gerade in der Anfangsphase, ob es dann hinhaut oder nicht. Und davon hängt letztlich, glaube ich, auch der Erfolg eines Startups ab. Ob sie diese ersten paar, es ist auch in der Insolvenzhistorie so, in den ersten Jahren ist es einfach die schwierigste Zeit für jeden Gründer, egal welche Branche, aus meiner Sicht. Und das macht es dann letztlich aus und wie sie dann mit dem Stress rumgehen, wenn Investoren kommen und die wollen da noch ein Türchen aufmachen und das wollen sie noch wissen. Und was man auch dazu sagen muss, was für Startups sicher auch herausfordernder ist die Manpower, weil so ein Deal, gerade wenn es internationale Investoren sind, die sind komplett professionell, die wollen alles wissen und dann muss dieses kleine Team, die vielleicht 3 Mitarbeiter haben, neben dem operativen Geschäft diese ganzen Daten zur Verfügung stellen. In einer Form, wie es denen passt und wo man es wirklich was damit anfangen kann. Und das ist ein Riesenthema in Transaktionen. Auch für etablierte Unternehmen. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist sehr schwierig. Und da muss man ihnen auch manchmal Anleitungen geben. Was ist jetzt wirklich relevant? Oder wo kann man sagen, na, das gebe ich jetzt nicht her. Und das ist halt das Risiko. Aber das ist herausfordernd, auch für ein Startup, ja. Aber spannend natürlich, wenn man da von der Geburt bis zum Exit dabei ist. Ich glaube, das ist das Schönste für einen Anwalt, wenn man da begleiten darf. Und dann diese Erfolgsstory auch ein bisschen mittragen kann. Das ist schon sehr rewarding, also sehr, ja, einfach ein gutes Gefühl, weil man das Gefühl hat, man ist der Teil von diesem Ganzen.
Schön, sehr spannend auch. Ich bin mir sicher, wir kommen nochmals zu dem Thema zurück, weil schauen wir mal, ob die Überleitung gelingt. Du hattest ja auch einen Exit, wenn man so möchte, oder? Bei dir ging es ja nach Washington.
Ja.
Also das war ja dein persönlicher Exit.
Ja, genau. Ja, genau. Bewusst gewählt. Also ich war während dem Studium nie im Ausland. Bin dann gleich eben aufs Gericht und sofort in die Anwaltei eingestiegen und habe nie diese Auslandserfahrung gemacht. Ich habe kein Auslandsstudium gemacht. Und für mich war es einfach so, ich habe das noch gebraucht. Ich habe aber auch schon gewusst, zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr klar, dass ich wieder nach Tirol zurückgehe, also nach Innsbruck. Das heißt, von der Großstadt schon in die Kleinstadt wieder. Und für mich war das ganz ein großes Bedürfnis, dass ich da einfach noch mal ein paar Monate wegkomme, was anders sehe und auch diese Auszeit. Der Beruf, also die Wiener Großkanzlei ist challenging im Sinne von zeitlich natürlich sehr aufwendig und man steckt da wirklich sehr viel von seinem Leben rein, steckt beim Privatleben zurück, muss da auch sehr, eine tolerante Freunde und Familie haben. Und das war mir einfach wichtig, diese Zeit zu nutzen. Und ich bin dann eben, war einen Monat, habe ich tatsächlich Urlaub gemacht, gell, in New York und habe da New York aufgesaugt. Diese Energie, das hat mich schon immer fasziniert, ich war da schon davor und dann auf der Botschaft in Washington war das natürlich, da war ich intern, da war ich Praktikantin, gell? Bin da gekommen, 10 Jahre älter wie alle anderen und ich bin erstens einmal sehr herzlich aufgenommen worden, tatsächlich auch mit den anderen Praktikanten, das war so eine nette Gemeinschaft und so eben, also das waren Erfahrungen, die kann man nicht aufwiegen mit irgendwas. Und die macht man, ich habe mir dann immer gedacht, man hätte es doch früher gemacht. Aber ich glaube, das hat für mich einfach zu diesem Zeitpunkt perfekt gepasst. Weil dann wären die Leute nicht da gewesen, die dort waren. Oder ich nicht der Mensch, der ich war. Und durch das, dass ich auch schon älter war, wir natürlich ein bisschen andere Zusammenhänge verstanden. Es war, ja, und habe dort auch Freundschaften und Connections geknüpft, die ich hoffentlich ein Leben lang habe. Und das war eben das, warum ich das auch gemacht habe. Einfach diese Erfahrung und diese Eindrücke. Und habe das nicht bereut, auch wenn es natürlich finanziell braucht man nicht reden, das habe ich mir selber finanzieren müssen. Das war Urlaub, sage ich jetzt einmal, mehr oder weniger ein halbes Jahr. Macht vielleicht auch nicht jeder, aber das war jeden Cent wert. Also es war echt eine tolle Zeit und ich habe das für mich gebraucht, dass ich einfach auch wegkomme, dass ich andere Kultur auch kennenlerne, auch wenn die amerikanische vielleicht nicht unbedingt die ist, die man so groß lobt, aber einfach weg. Außer und einmal zu hinterfragen, wer bin ich, wenn ich nicht daheim bin? Und ist es überhaupt das, was ich will? Und die Zeit habe ich mir genommen und die bin ich unendlich dankbar, dass ich das machen habe dürfen.
Warum hast du dir die Zeit genommen? Weil ich meine, wenn man so viele Deals begleitet hat, man ist bei, die Namen sind ja auf LinkedIn, also ich glaube, man kann sagen, deine letzte Station in Wien war Binder-Größwang, was schon eine sehr, sehr renommierte Kanzlei ist, also generell in Österreich. Und ich glaube, dass viele eher den Gedanken haben, ich steige dann irgendwann aus, aber anstelle vom Aussteigen vom Hamsterrad läuft man noch schneller im Hamsterrad. Und du hast es dann doch irgendwie gemacht. Also, weil dir sind wahrscheinlich bei Binder-Größwang ja viele Türen offen gestanden. Also würde ich jetzt einfach behaupten, oder? Ansonsten hätte es ja nicht so geklappt.
Ja, das stimmt tatsächlich. Die Frage, die man sich dann irgendwas stellt, und das ist ja ganz interessant, ich war jetzt vor kurzem auf einer internationalen Anwaltskonferenz, ich bin in einem Netzwerk drinnen von jungen Anwälten, die haben das mitbekommen, dass ich jetzt die eigene Kanzlei habe und jeder, Wahnsinn, möchte ich unbedingt machen. Will ich unbedingt machen, selbstständig und allein und hin und her oder mit einem Partner zusammen. So toll, so toll. Aber die meisten machen es dann doch nicht. Es ist einfach ein großer Schritt, doch nochmal weg von diesen System, weil natürlich hast du in einer Großkanzlei und gerade in einer etablierten Großkanzlei wie Binder oder FFB, wo ich war, diesen ganzen, diesen Backup. Du hast immer jemanden da, den du fragen kannst. Du hast alles läuft, weil du hast eine HR-Abteilung, du hast eine Marketing-Abteilung, du hast eine Business Development-Abteilung. Das läuft, gell? Das ist eben, wie du sagst, ein Hamsterrad, aber es läuft. Ob es dann manchmal ins Hinken kommt oder nicht, das ist unabhängig davon, da bist du nicht so Teil davon. Wenn du Partner bist, natürlich hast du mehr Verantwortung und musst dann auch dein Drehrad anleiern, aber du hast halt immer diesen Fallback. Und der Name natürlich macht auch was aus. Das heißt, du hast eine Grundauslastung und bist dann natürlich in einem geschützten Raum. Und wenn du jetzt sagst, na, du steigst da jetzt auf und machst das für dich selber, dann fangst du mal an, dich als Mensch und vor allem als Marke auch zu promoten. Weil in einer Großkanzlei hast du halt oft das Thema, du musst doch schauen, wie passe ich da rein und trete ich niemanden auf die Füße, gibt es da jemanden, der das schon macht, was ich jetzt machen will. Also du hast immer viele, die du fragen musst, wenn du was machen willst. Und hast halt nicht diesen kompletten Freiraum zu tun und zu lassen, was du willst. Und es ist ein Riesenrisiko, zu sagen, ich steige da jetzt aus und ich mache mich jetzt selbstständig und wir machen das jetzt so, weil wir glauben, wir wollen das von klein auf schaffen, wir wollen unser Baby quasi zum Erwachsenen machen. So war es eben die Vision, die der Jakob und ich gehabt haben, unser Baby. Und es ist herausfordernd, weil dann musst du alles selber machen. Du musst deine Social Media selber machen, du musst deine HR selber machen, du hast Themen am Tisch, mit denen du in der Großkanzlei als normaler Associate, würde ich jetzt einmal sagen, nicht konfrontiert bist, zumindest nicht in dem Umfang. Und dann merkst du erst einmal, was da alles dahinter steckt. Und es ist herausfordernd und es ist ein Risiko und es ist nicht wenig Arbeit. Aber es ist dann halt auch eben das Potenzial, vielleicht doch mehr Gestaltungsfreiheit zu haben wie in einer Großkanzlei. Nicht immer, aber weil es kommt natürlich auf die Großkanzlei drauf an und wie man da aufgenommen wird und wie man sich da einfindet. Aber ja, und das zu hinterfragen, macht auch Sinn, weil das Hamsterrad, das dreht sich weiter, wenn du es nicht anhaltest. Und ja, es gehört wahrscheinlich doch ein bisschen Mut dazu, das zu machen.
Was war das Unerwartetste, was geschehen ist, als du die Kanzlei mit dem Jakob gegründet hast? Weil du hast gesagt, da kommen ja viele Themen auf den Tisch, mit dem hat man gar nicht gerechnet. Was war so etwas, mit dem du gar nicht gerechnet hast und das war auf einmal da?
Ja, was unerwartet war es jetzt nicht, aber es ist schon noch einmal eine ganz andere Situation natürlich als Führungskraft, gell? Ich meine, in den Großkanzleien war ich auch für Konsumenten verantwortlich und habe gerade im M&A bist du ja oft Projektleiter, sage ich immer so schön. Oder wie es andere nennen würden, Excel-Tipper, aber das ist abwertend für uns M&A-Lein gegenüber. Aber nein, du bist halt schon, hast viel Verantwortung, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich jetzt nochmal ganz unterschiedliches Team zu leiten, ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Und auch ein anderer Aspekt meiner Persönlichkeit, den ich da noch rausarbeiten darf. Weil es ist, das fällt dir ja auch nicht in den Schoß, wenn du das nie gemacht hast. Und das ist immer, ich finde das auch gerade bei Stellenbesetzungen in einem Unternehmen ganz, ganz spannend, weil natürlich der kann der beste ITler sein. Aber wenn der nie ein Führungstraining kriegt hat, nie eine Führungstätigkeit haben wollte, da fängt es ja schon an, dann kann der natürlich, wie soll der Leadership haben? Und das fängt im Kleinen an. Wir sind natürlich jetzt eine kleinere Struktur, aber gerade da merkst du es noch viel mehr. Also du kriegst viel mehr gespiegelt, was woran du arbeiten darfst. Das war jetzt so, also unerwartet würde ich es nicht nennen, aber doch noch einmal so in your face, gell? Also weil da fällt dann einfach jede Kleinigkeit und jeder Mishap und jede Unsicherheit vor allem auch normal mehr auf. Und da entweder man nimmt es dann an, also kann man als Geschenk sehen, weil da darf man ja dann wachsen. Oder man kann sich hinsetzen und sagen, war alles doof, ich lasse das gleich wieder, weil das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Und das ist schon herausfordernd. Gerade wenn man eben in einer kleinen Struktur ist und wir sind aber Gott sei Dank zu zweit, aber trotzdem, du kriegst es voll gespiegelt. Also jedes Ding und das kommt so lange daher, bis du es anpackst. Und das war schon noch einmal ein Learning oder ist jeden Tag ein Learning. Und finde ich extrem herausfordernd. Neben dem üblichen, sage ich jetzt einmal.
Wir sind jetzt eigentlich direkt schon eigentlich bei deinem Thema, bei der nächsten Frage, weil du bist ja Spezialgebiet, sage ich mal, Unternehmensgesellschaftsrecht. Du hast einen Partner, das hast du schon erwähnt, den Jakob Grüner. wie findet man denn den passenden Partner? Oder? Also fängt ja schon einmal damit an, weil man sagt, okay, ich will ein Unternehmen gründen, ich will es vielleicht nicht alleine gründen, da fängt schon mal an, Partnerwahl. Allein das ist ja schon eine große Herausforderung. Also wie du gesagt hast, bei Startups kommen die Gründer, Gründerinnen überhaupt noch zusammen, passt es überhaupt noch? Und ich glaube, dass daran schon viele scheitert, oder? Also kann ich mir vorstellen, und ich glaube, du warst sehr reflektiert bei der Partnerwahl. Wie würdest du das beurteilen? Wie findet man dann Partner für sein Unternehmen? Und was gibt es da für Fragen, die was man stellen muss?
Ja, also für mich war immer klar, ich will es nicht ganz allein machen. Deswegen war für mich die Entscheidung, dass ich einen Partner brauche und will, immer da. Was ideal ist, ist natürlich, wenn sich Personen gut ergänzen. Also egal, ob das jetzt im fachlichen Bereich ist oder im menschlichen Bereich, weil da, finde ich, kann man sehr, sehr gut Synergien nutzen. Und das macht ja dann auch das Unternehmen vielfältiger und an dem kann man wachsen. Was da halt wichtig ist, ist Kommunikation. Und da kann man echt viel lernen, weil egal in welcher Partnerschaft, man muss reden und man muss verstehen und man muss zuhören. Und es ist echt schwierig. Also nicht nur vom Dialekt, wir lachen da immer, der Jakob und ich, weil er ist ein Ötztaler, ich ein Zillertalerin. wo ich manchmal denke, was hat der jetzt gesagt?
Ja, hat man schon die andere Kultur, die weiß man immer zu.
Genau. Ja. Ja, aber eben, der eine ist vielleicht der Stratege und der andere mehr impulsiv. Oder der andere ist betriebswirtschaftlich besser, dafür ist der andere innovativer. Und solche Dinge gilt es herauszufinden. Und dann muss man natürlich schauen, wer hat welche Verantwortungen und wer ist bereit, die zu tragen. Weil es nutzt halt nichts und das ist halt das Schwierige und das muss man dann einfach ausprobieren. Weil wenn ich sage, ich mache das aus und du bist für das verantwortlich und du das und der andere macht es dann nicht, das hast du halt nicht in der Hand, das weißt du vorher nicht. Und da einfach auch, und es ist halt eine Gespiersache auch, das nimmt einem keiner ab. Wenn es menschlich schon nicht passt oder wenn ich den nicht anschauen kann, wenn der dir einer kommt, dann wird es nicht funktionieren. Aber ich glaube, es ist dann schon in der Long Run so, dass ich schauen muss, wer ist bereit, das mitzutragen und wer nicht. Wer macht bei der ersten Kleinigkeit dicht und sagt, na, lass mal, und das funktioniert nicht. Wie kann ich kommunizieren, dass ich das auch dem mitgebe? Und was auch dazu kommt, das weiß ich eben aus dem Coaching, man muss auch über Gefühle sprechen. Es hilft nichts, alles nur rational zu hinterfragen, weil wenn da Ängste sind, die werden die immer blockieren. Und die, solange die da sind, da ist dann irgendwo die Bremse drinnen. Und ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein und das ist, glaube ich, das, was uns oder wo ich sehr dankbar bin, dass wir so offen miteinander reden können und natürlich respektvoll, also uns gegenseitig ernst nehmen mit unseren Ängsten oder auch mit unseren Sorgen oder auch mit unseren Ideen, weil da kann eben alles daherkommen und dann hocht man sich das einmal an und ich glaube, das ist schon wichtig, aber es ist am Ende kommt es doch darauf an, wer tragt seinen Beitrag und wer nicht. Und das hat man teilweise, da kannst du 10 Jahre schnuppern und um jemanden herumfliegen, bevor du es nicht machst und die zusammen jetzt ins Boot setzt, wirst du nicht wissen, ob es dann tatsächlich schwimmt oder nicht. Ist meine Erfahrungswert, sage ich jetzt einmal.
Was ich spannend finde am Gesellschafts- und Unternehmensrecht, und vielleicht liege ich auch falsch mit meiner These, aber man macht irgendwie so das Unsichtbare sichtbar. Man bringt es zu Papier, oder? Also man überlegt sich, was kann denn passieren in der Partnerschaft? Was kann passieren in der Konstellation? Was kann passieren, wenn man dieses Unternehmen jetzt kauft? Und man hat ja dann schon irgendwie einen Weitblick auf gewisse Szenarien und man, glaube ich, stellt Fragen, was passiert zum Beispiel, wenn jemand davon mal stirbt? Ja, also so unangenehme Fragen und man versucht ja dann Entscheidungen herbeizuführen. Ich würde gerne tiefer in das Thema einsteigen. Was sind denn so die größten Fallstricke? Also woran scheitern denn Unternehmen oder was ist generell Unternehmensgesellschaftsrecht? Also ich überlasse dir da einfach mal den Ball, weil du hast die Expertise, du bist die Expertin und ich glaube, da kannst du aber wahnsinnig viel darüber erzählen.
Ja, das Thema ist natürlich das, wenn 2 oder 3 oder wie auch immer, wie viele Gründer kommen, die haben eine super Idee, die wollen jetzt eine, ich nehme jetzt mal die GmbH, weil das einfach immer nur das Gefragteste ist, würde ich sagen. Die kommen daher und die verstehen sich natürlich super. Aber das Thema ist immer, was passiert, wenn sie sich nicht mehr gut verstehen? Und da, glaube ich, gilt es ihnen einfach auch, Themen zu zeigen, was macht's denn, wenn sie die Entscheidung nicht mehr gemeinsam treffen können? Was ist, wenn das Verhältnis nicht mehr stimmt? Wenn einer nur arbeitet und der andere gar nichts mehr macht? Und da gibt's dann schon so Themen. Und das ist auch ganz spannend, weil da ist natürlich die Beratung in Wien, Tirol auch ein bisschen anders. Weil in Tirol schimpft man oft über die Wiener Kanzleien, boah, die kommen da mit ihren 20.000 Seiten Verträge daher. tatsächlich ist es oft so und nein, wir wollen eigentlich gleich zwei Seiten und es kann ja nichts kosten. So. Und dann sagt man ihnen, ja, aber was ist denn, wenn jetzt einer stirbt zum Beispiel? Wie wollt ihr das dann machen? Sollen dann die Erben den Gesellschaftsanteil übernehmen? Oder ist euch das egal? Oder wollt ihr den übernehmen kommen? Und ja, okay, ihr wollt ihn übernehmen. Zu welchen Konditionen? Da fängt es dann eben schon an. Und da muss man sie, ja, da gibt es so gewisse Themen, die in der Beratung aus meiner Sicht einfach anzusprechen sind. Und man kann nicht jeden Fall regeln. Das ist auch klar. Ich kann nicht 100 Seiten vollschreiben. Ich werde nie jeden Fall da regeln, aber so gewisse Dinge und eben diese Streitigkeiten zu vermeiden, da muss man ansetzen, glaube ich, und das gehört dann eben geregelt entsprechend. Und da gibt es dann auch so schöne Sachen, wie wenn man eben, gerade wenn jemand aussteigen will, was mache ich mit dem? Der hat ja auch was investiert, was tue ich mit dem? Wie finde ich den ab? Was darf ich? Weil es gibt dann auch natürlich gesetzliche Schranken. Nur weil die das jetzt wollen und sich einig sind, heißt das nicht, dass es gesetzlich geht. Gerade im Gesellschaftsrecht bei uns mit Kapitalerhaltung und so weiter, das ist nicht so ohne. Und Rechtsprechung, da muss man immer aufpassen. Und da muss ich halt hinterfragen, was wollen die jetzt? Gerade jetzt auch ein spannendes Thema, die finden sich jetzt gerade und die anderen sind Arbeitsgesellschafter, die anderen bringen nur Geld ein. Wie behandle ich die? Da, wie kann ich das darstellen, dass jeder sich trotzdem seinen Beitrag leistet und das anerkannt wird, aber die so unterschiedlich trotzdem als Gesellschafter sind. Und da, das ist immer sehr spannend und ist aus meiner Sicht eben die Beratungstätigkeit, die ich da habe. Fallstricke, wir haben ja eh schon gesagt, was ist, wenn jemand insolvent wird zum Beispiel, sollte man regeln aus meiner Sicht eben, wenn einer verstirbt oder im Falle von juristischen Personen als Gesellschaft dann, wenn es die nicht mehr gibt. Das sind so typische Aufgriffsfälle zum Beispiel, wo die anderen dann das Recht haben, den Anteil zu übernehmen, weil man möchte ja vielleicht nicht mit irgendjemandem, den ich mir nicht ausgesucht habe, in einer Gesellschaft sitzen. Und dann gibt's natürlich die Entscheidungsfindung, die man regeln kann. Wie viele mehr Stimmen brauche ich denn, damit ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann? Und da muss man halt immer schauen, und das ist immer ganz witzig, wenn man 50-50 hat, oder? Ja, wir sind eh so super, wir sind gleichberechtigt. Aber 50-50, wenn man sich nicht einig ist, kriege ich keine Entscheidung hin. Und es gibt Entscheidungen, die ich treffen muss. Und was tue ich dann? Und dann gibt es dann so lustige Klauseln wie Texas Shootout und Russian Roulette, wie sie alle heißen. Klingt ganz spannend, aber geht es ja einfach darum, eine Lösung zu finden und zu schauen, was passiert, wenn ich nicht mehr kann. Und die schlimmsten Fälle, aber die gibt es natürlich auch, wenn sich Gesellschafter scheiden lassen. Also ich habe mit meinem Ehepartner zum Beispiel eine GmbH 50-50, ja, dass das zu regeln ist, würde ich wohl meinen, weil das funktioniert dann nicht mehr und das wird auch teuer. Ja. Das sind natürlich die Prozesse und dann kommen die ganzen Anfechtungsklagen, da wird nur noch prozessiert. Das ist richtig, das kann
gut
richtig
hören. Teuer.
Ja, das natürlich, und auch spannend. Das ist super, weil da kann ich jede Woche auf dem Gericht sein. Weil einfach jeden Beschluss anfechten und geht schon.
Das Lieblingsgericht ist das Landesgericht, ja.
Genau, obwohl es klingt einmal, also gerade im Gesellschaftsrecht, ja, natürlich gibt es spannende Fälle, aber es gibt wenige, die dann auch wieder zum OGH, ich habe gerade meinen ehemaligen Ausbildungsrichter, der ist mittlerweile OGH-Richter, in dem Senat, der für Gesellschaftsrecht zuständig ist, und da ist die Judikatur überschaubar, weil es natürlich ja immer eine Geldfrage ist und gerade bei den Rechtsmitteln die Zeit, ich habe die Zeit nicht zu warten, bis der jetzt endgültig entschieden ist, deswegen wird, glaube ich, viel verglichen aus meiner Perspektive. Gewisse Dinge sollte man regeln, solange man sich noch versteht. Weil danach wird es teuer. Es ist sicher auch möglich, man kann immer alles regeln aus meiner Sicht, aber es wird dann eben einfach teurer und meistens emotionaler. Hätte ich jetzt gesagt.
Und es ist ja, also 50-50 ist ja das eine, dass man sagt, wie trifft man Entscheidung, aber ein Haftungsrisiko ist anderes, oder? Also wenn ich jetzt Geschäftsführer bin bei einer GmbH und ich habe Anteile, ob ich jetzt der 20 habe oder 25, das macht ja auch schon einen Unterschied vom Haftungsrisiko, oder liege ich da falsch?
Ja, als GmbH-Gesellschaft dann natürlich nicht, weil du hast keine persönliche Haftung, aber als Geschäftsführer natürlich schon. Das heißt, wenn ein Gesellschafter nicht Geschäftsführer ist, hast du da eine riesige Divergenz in dem Sinne, dass der das Unternehmen führt als Geschäftsführer, eine ganz andere Haftung hat als wie der Gesellschafter. Und da gilt schon einmal, die Interessen herauszufiltern, weil der Gesellschafter, der nicht Geschäftsführer ist, hat vielleicht nur seinen Gewinnanteil und das ist ihm das Wichtigste. Wie der damit umgeht, ist vielleicht wurscht. Und da kann aber auch schon wieder das Interesse so weit auseinandergehen, dass der eine Gewinnmaximalisierung oder wie sagt man? Ja, Maximalisierung aus ist und der Geschäftsführer natürlich ganz anderen Blick hat auf das Unternehmen. Und das ist schon auch zu bedenken, die Rollenverteilung im Unternehmen selber. Ist der jetzt passiver, also wirklich nur Gesellschaft am Papier und gibt halt sein Geld rein und das war's? Oder ist der im Unternehmen tätig? Und da muss man natürlich auch drüber reden, was jetzt jeder für eine Rolle hat und was er einbringen soll. Und das kann ein Unterschied sein. Die Haftung natürlich, eine persönliche Haftung trifft natürlich viel schwerer als wie beschränkt haftet in der Gesellschaft da. Das macht einen Unterschied natürlich, ja.
Bei Startups ist es ja meistens so, da wird ja am Anfang gleich mit Titeln herumgeworfen. Da gibt es dann nicht. Oder? Also ja. Ist ja so irgendwie. Also man braucht gleich einen COO, ja. Mal drei Leute,
ja.
Einen COO. Und ich glaube, dass man sich den teilweise gar nicht bewusst ist, oder? Was das bedeutet.
Ja, gerade weil, also Chief C ist. Oder man hat den Anschein, der hat irgendwas zum Sagen, würde ich jetzt einmal meinen. Oder dass der vertretungsbefugt ist. Und da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, würde ich meinen, weil gerade wie es in einer GmbH ist, die Geschäftsführer sind vertretungsbefugt, allein, gemeinsam oder mit einem Prokuristen, aber die vertreten das Unternehmen. Nur weil der jetzt CEO heißt, ich meine, da kann man über die Etikettenschwindel und Anscheinsvollmacht und so weiter oder fakultativer Geschäftsführer, faktischer Geschäftsführer reden, aber der hat grundsätzlich keine automatische Vertretungsbefugnis. Und wenn ich aber als Geschäftspartner zum Beispiel mit einem CEO rede, dann gehe ich davon aus, dass der die hat. Das heißt, man muss da schon aufpassen. Und das ist ja oft diese Titelfindung, weil das klingt so wichtig und ich bin Chief irgendwas oder Technical Operator oder was auch immer. Aber das ist nicht immer gleich die Verantwortung, die dahinter steckt oder auch die Vollmacht. Und das, viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht, dass ich als Geschäftsführer bin ich vertretungsbefugt oder als normaler Mitarbeiter nicht automatisch. Und das muss man auch sich bewusst sein.
Wenn jetzt eine Person hat, sagen wir mal, die Position als COO, aber macht gar nicht die Aufgaben von einem COO, weil es die Aufgaben noch gar nicht gibt von einem COO, kann ja durchaus sein. Oder man weiß gar nicht, was macht der COO, aber man hat halt einfach mal den Titel vergeben. Mhm. Wie ist dann das Haftungsrisiko? Weil ich meine, der Titel ist ja da. Person macht vielleicht weniger oder macht gar nicht, was vorgesehen ist oder was die Aufgaben noch gar nicht gibt, aber kann die dann auch irgendwie haftbar gemacht werden, Insolvenzfall etc.? Weil Chief-Titel ist ja vorhanden grundsätzlich.
Wenn jetzt der Chief tatsächlich ein Chief ist, ja. Im Sinne, dass er Geschäftsführer ist, dann kann er sogar haftbar gemacht werden, wenn er nichts tut. Das ist nämlich auch ein Irrglaube, weil selbst, das nennt sich eben Ressortverteilung, wie man es oft hat, wenn mehrere Geschäftsführer sind, dass die sich die Aufgaben untereinander aufteilen und einer ist fürs Operative zuständig, einer ist für das Technische zuständig, einer ist für die Mitarbeiter zuständig, da teilt man sich's auf. Macht ja auch Sinn. Aber es gibt gewisse Bereiche oder Aufgaben als Geschäftsführer, die jeder Geschäftsführer wahrnehmen muss, auch wenn es nicht seinen Bereich betrifft. Und da kann auch, wenn ich nichts tue, oder wenn es meine Position noch gar nicht gibt im Unternehmen faktisch, kann ich auch haftbar gemacht werden, weil zum Beispiel gerade Insolvenzantragspflicht trifft jeden Geschäftsführer. Und dann kann ich dann nicht sagen, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Oder internes Kontrollsystem. Also ich muss auch immer hinterfragen, in einem anderen Bereich, ist das jetzt plausibel, was der mir da erzählt? Oder ich muss auch einmal nachfragen. Aber wenn es nicht meinen Bereich betrifft, also nach außen hin, ist das schon ein Risiko dann. Und nichts tun kann auch zur Haftung führen, bei Wissen.
Das Wort faktischer Geschäftsführer, faktische Geschäftsführerin hast du vorhin angesprochen. Wie oft kommt das denn tatsächlich vor? Also ist das geläufig? Ist das häufig? Ist das eigentlich etwas, das ist eigentlich faktisch nie der Fall? Oder man hört es ja ab und zu in den Medien, ja. Das muss man sagen, aber ist das jetzt schon eher ein präsentes Thema oder ist es gar nicht so, wie es dargestellt wird?
In der Wahrnehmung ist das eines der Argumente, das am häufigsten kommt, wenn sich jemand von seiner Haftung befreien will, tatsächlich. Also das ist so ein juristischer Terminus und im Vorbringen wird das gern verwendet. Ich glaube, wenn es ausjudiziert wird, liegen die Voraussetzungen dann meistens doch nicht so vor, weil der behauptet, er war gar nicht involviert, dann doch wieder was gemacht hat zum Beispiel. Es kommt aber schon vor. Also wir haben schon auch immer wieder Gesellschaften, wo der Eigentümer, also der ist nur Gesellschaft, aber eben nicht Geschäftsführer, auftritt wie ein Geschäftsführer. Und der eigentliche Geschäftsführer dafür nichts tut. Das ist natürlich keine gute Kombination, gell, weil der eine steht im Firmenbuch als Geschäftsführer, vertritt allein und der faktische tut so, wie wenn er alles dürfen würde. Und dass das natürlich ein Widerspruch ist, gell? Auch gerade für die Haftung, weil der Gesellschafter ja eigentlich eine beschränkte Haftung hat in der GmbH. Das ist problematisch. Und für die Geschäftspartner natürlich auch schwierig, weil wir haben ein Firmenbuch, das genießt Vertrauensschutz grundsätzlich. Und wenn ich da reinschaue und der steht nicht drinnen, ich meine, unabhängig davon, dass die Geschäftsführerbestellung ja wirksam ist mit der Bestellung und nicht erst, wenn es im Firmenbuch eingetragen ist, aber trotzdem wird es noch einmal schwieriger für den Geschäftspartner. Und also aus meiner Sicht und meiner Wahrnehmung wird der faktische Geschäftsführer oft verwendet, um sich aus einer Haftung zu wiegeln oder jemand eine Haftung zu geben. Es kommt schon immer wieder vor, ja.
Und wie sollte dann ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin darauf reagieren? Also sollte man das ansprechen, sollte man so schnell wie möglich kündigen? Weil wenn es einen faktischen Geschäftsführer gibt, das ist ja für den Geschäftsführer oder für die Geschäftsführung nicht positiv, oder?
Ja. Also. Ja, grundsätzlich Generalversammlung zu Rate ziehen, beziehungsweise einen Beschluss einholen mit Weisungen. Und im schlimmsten Fall aber natürlich, damit er kann, wenn der den überhaupt nicht mehr unter Kontrolle kriegt, dann muss er zurücktreten. Mhm. Weil wie soll er sich sonst befreien? Weil er ist in der Verantwortung, hat den offenbar nicht unter Kontrolle, er kann den zwar rausschmeißen, aber wenn der trotzdem, er kann auch öffentlich machen, hallo, hallo, Achtung, das ist nicht der, und kann da alle seine Partner anschreiben, aber letztlich, ja, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, also wie entweder er kann halt was gerichtlich gegen ihn vorgehen, aber wenn er es gar nicht hinkriegt, wird er zurücktreten müssen, um sich seiner Haftung zu entziehen oder zumindest zu schmälern. Gell? Man kommt immer darauf an, was für Themen der jetzt gerade macht, dieser faktische. Aber wenn der nicht so unter Kontrolle zu kriegen ist und da Erklärungen für die Gesellschaft abgibt und die das nicht einmal weiß, weil das Thema ist ja oft, dass die das gar nicht, oft ist es so verfahren oder gerade wenn es jetzt ein ehemaliger Geschäftsführer war, der eigentlich schon abbestellt ist, gerade weil er eben das vielleicht nicht so gut gemacht hat, ist auch im Firmenbuch alles drinnen. Ich meine, dann ist es wieder eine andere Frage, aber der geht dann her und gibt irgendwelche Erklärungen ab und dann hast du, auch wenn es dann nicht hält, die Prozesse hängen. Weil natürlich, der wird dann sagen, aber der war das immer und das hat mir keiner gesagt. Firmenbuch ist eingetragen, dann wirst du eh leichter rauskommen. Aber trotzdem, das ist halt oft so und dann weiß der das gar nicht. Oder was da früher, wenn ich als Geschäftsführer neu einsteige oder das Amt unter Anführungszeichen übernehme, bin ich verpflichtet, mich zu informieren, was da vorher war. Also ich kann ja nicht sagen, nein, das ist alles vor meiner Zeit, das interessiert mich nicht. Und das ist natürlich schwierig. Und wenn ich mir das nicht zutraue oder die Sorge habe, dass das aus dem Ruder läuft, sage ich jetzt einmal, oder ich den nicht einfangen kann, dann werde ich zurücktreten müssen.
Wenn ein potenzieller Klient oder Klientin zu dir geht oder du schaust dir ein Unternehmen an oder eine Bilanz, kann ja alles Mögliche sein. Wo leuchten bei dir alle Alarmglocken? Also wo sagst du, Hände weg? Ja, nicht anfassen. Ja, nicht in den goldenen Käfig. Was muss da geschehen, damit das passiert? Also wo fangen alle Alarmglocken an? Wo lässt du die Finger dann weg? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wenn sie komplett uneinsichtig sind, was diese insolvenznahen Situationen betrifft, weil es ist einfach ein harter Cut, gell? Ich habe da die Insolvenzantragspflicht. Und wenn ich einfach in den Tag hinein lebe und kein Geld hinten und vor und hinten, also das merkt man ja dann, gell, und wenn die dann auch beratungsresistent sind und auch gar nicht einsehen und sagen, ma, das habe ich nicht gewusst oder das interessiert mich nicht und ach, da wird schon nichts passieren, das ist dann schon schwierig. Finger weg würde ich jetzt nicht sagen, weil man kann den Leuten natürlich auch helfen und gerade die brauchen dann Hilfe. Aber das würde ich jetzt nicht in meinem Spezialgebiet sehen. Also gerade Insolvenzrecht und Restrukturierungen, das ist dann schon nochmal ein anderes Thema. Aber da, wenn die eben so beratungsresistent sind oder meinen, das haben sie alles nicht nötig oder das brauchen sie nicht, das gilt für sie alles nicht. Und vor allem, wenn es dann strafrechtlich relevant wird, ist dann schwierig. Aber natürlich die Alarmglocken, auch wenn sie so gewisse Berichtspflichten nicht einhalten, Jahresabschlüsse nicht erstellen, das gehört zu den Kernpflichten dazu. Das ist schwierig, aber ich sage Finger weg oder würde ich jetzt nicht sagen.
Kann aber auch bei M&A sein, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Klient sagt, ich würde gerne das Unternehmen kaufen, wo fangen dann die Alarmglocken an, dass man sagt, ja, würde ich jetzt eher nicht kaufen? Also da gibt es ja wahrscheinlich dann nicht die Zierne. Wahrscheinlich eh dieselben, ja, gibt keinen Jahresabschluss.
Ja, ja. Wobei das ja Distressed M&A ist ja im insolvenznahen Fall, das ist wieder ein bisschen anders, da gibt es ja andere Regeln. Aber bei den Due Diligences, was immer recht brisante Themen sind natürlich, wenn Genehmigungen nicht vorliegen, die unbedingt erforderlich sind. Weil da, oder eben auch Finanzamtsstrafen, gell, wenn da irgendwas mit Steuern passt, das sind riesige das ist ein Fass ohne Boden, wenn ich da Unregelmäßigkeiten entdecke. Und das, also gerade im Finanzbereich, es ist jetzt eher der Steuerberater oder Tax Consultant, Wirtschaftsprüfer, der das aufdeckt in der Due Diligence, aber rechtlich sind es oft die Genehmigungen, die eine große Rolle spielen. Auch im Arbeitsrecht, gell, wenn da die Arbeitnehmer nicht gemeldet sind oder sowas, das ist natürlich, sind Risiken. Also es gilt immer zu, die Risiken zu finden und dann abzuwägen, wie wahrscheinlich ist der Fall, dass das jetzt eintritt, dass die, man kann ja viel sanieren. Also wenn ich dann das Unternehmen übernehme, dann weiß ich, ich habe meine Checklisten, meistens gibt's dann auch die tatsächlich Checklisten, wo ich sage, Unternehmen, wir kaufen euch, Closing ist am Tag X, bis dorthin müsst XY korrigiert haben. Gerade ein Beispiel jetzt aus dem Bankenbereich, die AGBs. AGBs sind immer wieder Thema, egal ob das jetzt Kreditverträge oder sonst was, aber wenn da irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftreten, meistens werden die dann gleich einmal angepasst. Was du aber nicht abbilden kannst, ist natürlich, wenn danach jemand daherkommt und da was geltend macht. Und das muss man dann halt abwägen, was ist der wirtschaftliche Schaden, den ich haben könnte. Aber es gibt tatsächlich Themen, so wie wenn gar keine Genehmigung vorliegt, die ich brauchen würde, aus welchen Gründen auch immer, gerade im Exportkontrollen, das sind so bestimmte Dinge. Wenn das nicht da ist, dann muss ich halt überlegen, kann ich das jetzt verantworten oder ist das ein Risiko, das ich eingehen kann? Also das sind zum Beispiel so Dinge.
Was ist so das Komplexeste an deiner Arbeit und wie findest du dann Lösungen?
Das Komplexeste sind die Menschen.
Nein, die Lösung ist doch der Coach.
Ja, ja, wenn alle in Therapie schicken, genau. Nein, es ist tatsächlich, würde schon sagen, herauszufinden, wie berate ich jetzt jemanden, so dass das ankommt, was sie dem sagen muss, erstens, und was sie dem sagen will. Weil jeder ist nimmt anders auf und jeder will halt was anderes zum Beispiel. Also das Zwischenmenschliche ist sonst in unserem Beruf auch immer noch und trotz KI sehr herausfordernd, würde ich sagen. Und die Lösung, also wenn es rechtliche Lösung ist, muss ich halt abwägen, das ist halt oft das Thema, wo ich mit Jakob eben die gleiche Philosophie habe. Wir sind nicht da, um Lösungen aufzuzeigen. Wir sind nicht da, um Probleme aufzuzeigen, sondern um Lösungen aufzuzeigen. Wir müssen sagen, da ist ein Risiko oder das geht nicht, aber dafür geht das und das. Und da müssen wir halt die Köpfe zusammenstecken, recherchieren, schauen, was ist im Graubereich, was ist gerade noch vertretbar und dann dem Mandanten was sagen, was er dann vielleicht auch umsetzen kann. Die Entscheidung liegt natürlich immer bei ihm, gell? Aber das, glaube ich, ist die Herausforderung, oder das ist unser Job, dem zu sagen, er will was, okay, das geht so nicht, aber was kann er da stattdessen machen, was kommt dem am nächsten? Und nicht nur 10.000 Seiten zu schreiben und sagen, das geht alles nicht. Manchmal geht's wirklich nicht, ist so, kriegen wir auch oft zu hören, gerade die Startups tun sich da schon oft schwer, weil das sind oft sehr innovative Ideen, wo das Recht in Österreich noch ein bisschen hinterherhinkt, was die Finanzierungen betrifft und so weiter, das merkt man immer wieder. Das ist sicher noch Spielraum nach oben, würde ich sagen. Oder generell auch mit den ganzen Vorschriften und der Bürokratie-Dschungel, wie es oft genannt wird. Das ist leider manchmal sehr frustrierend und sehr zeitaufwendig. Aber ja, es gibt fast für alles eine Lösung, würde ich jetzt einmal meinen. Und dann ist die Frage, wie viel das kostet und wie komme ich da hin? Und das ist herausfordernd. Aber es sind eigentlich tatsächlich die Leute, meistens.
Bevor ich zu den Abschlussfragen komme, du bist ja auch Aufsichtsrätin, oder?
Ja, ja. Genau.
Ich würde jetzt gerne nur kurz in das Thema einsteigen, weil es gibt ja auch ab und zu Aufsichtsräte, ja, und ich glaube, da ist man sich auch nicht bewusst, was für Rechten und Pflichten es gibt, wie viel Verantwortung man am Ende des Tages trägt. Möchtest du da noch eine Einschätzung abgeben, Roswitha?
Ja, ist interessant. Ich habe dazu nämlich gerade mit einer Freundin einen Vortrag gemacht und da waren das also Aufsichtsräte sind ja, wenn die entsandt werden, sind meistens die Kapitalvertreter. Und was viele Aufsichtsräte vielleicht gar nicht so bewusst ist, also ich will es niemandem unterstellen, aber als Aufsichtsrat habe ich die Interessen des Unternehmens zu berücksichtigen. Ich darf mich nicht von sachfremden Interessen leiten lassen. Dazu gehören politische, persönliche, whatever. Und das wird oft vergessen, beziehungsweise lässt man sich da vielleicht unter Druck setzen von demjenigen, der mir jetzt da bestellt hat oder entsandt hat oder was auch immer. Und das ist schon eine Herausforderung manchmal, gell? Weil da können die Interessen auseinandergehen und dann muss ich mich da rechtfertigen, werde vielleicht abberufen, weil ich nicht so tue, wie der will. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Also ich darf mir nicht, wenn ich eine politische Meinung habe natürlich, gell, das ist gut und wenn sich die mit der unternehmerischen Entscheidung verbinden lässt, super. Aber wenn nicht, bin ich als Aufsichtsrat dazu verpflichtet, dem Unternehmenswohl zu dienen. So. Und das ist oft ein schwieriges Thema. Und das ist natürlich für die Person noch einmal schwieriger, weil das immer eine persönliche Frage ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich die Haftung. Ich als Aufsichtsrat kann ich eine unbeschränkte persönliche Haftung haben, wenn ich meine Pflichten verletze.
Das wissen auch die wenigsten höchstwahrscheinlich.
Das wissen die wenigsten wahrscheinlich. Ich meine, da gibt es möglicherweise, die großen Unternehmen haben Versicherungen für das. Da gibt es diese D&O-Versicherungen, heißen die Directors and Officers-Versicherungen, wo man das Haftungsrisiko einfangen kann. Das zahlt dann meistens das Unternehmen. Aber ja, die Haftung ist persönlich und unbeschränkt, wenn ich meine Sorgfaltspflichten verletze. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich gewisse Informationen, die ich bekomme von der Geschäftsführung, vom Vorstand oder Geschäftsführer, hinterfrage. Weil wenn es nicht plausibel ist, muss ich nachfragen. Und wenn ich dann das nicht mache, habe ich vielleicht unter Umständen eine Pflichtverletzung und kann haften.
Das heißt, viel Dokumentationspflicht, alles irgendwie aufschreiben, was möglich ist, damit man dann einen Nachweis erbringen kann, oder?
Genau, also der Informationsfluss ist eh gebündelt. Ich habe da der Vorsitzende des Aufsichtsrats kommuniziert eigentlich. Aber ja, ich habe jetzt gerade eben empfohlen, es gibt ja die Möglichkeit, E-Mail-Verteiler zum Beispiel einzurichten, gell? Weil es sollte ja auch jedes Aufsichtsratsmitglied die gleichen Informationen haben. Weil mir wird ja auch das teilweise dann zugerechnet. Gell? Ich kann auch nicht drinnen sitzen, das habe ich schon gewusst, habe es aber euch nicht gesagt, haha. Das geht natürlich auch nicht. Aber gerade eben, und die Informationsquelle ist tatsächlich die Geschäftsführung. Also ich muss nicht zu jedem Mitarbeiter hingehen und sollte vielleicht auch nicht unbedingt machen, weil es wird auch nicht so gern gesehen. Aber da Informationen einzuholen, und natürlich schriftlich ist immer besser, weil dann habe ich es halt dokumentiert, gell. Ob das jetzt bei E-Mail heutzutage ist das eh easy, oder ich hole die halt her in der Sitzung und frage die. Aber ja, ich habe gewisse Pflichten und natürlich darf ich das nicht vergessen. Und ich glaube, das mit die sachfremden Entscheidungen, das ist oftmals ein Thema, gerade bei politisch besetzten Aufsichtsräten, würde ich meinen. Aber auch natürlich sonst kann jeden treffen.
Ab wann sprichst du von einem Interessenskonflikt? Also dass man da, weil hört man ja öfters, ein paar sagen dann, es gibt keinen Interessenskonflikt.
Ja.
Außenstehende sagen, das wäre eigentlich sehr wohl ein Interessenskonflikt, man hört es ja vor Gericht. Interessenskonflikt etc. Was ist so deine Grenze, wo du sagst, jetzt ist ein Interessenskonflikt da?
Ganz offensichtlich ist natürlich, wenn ich selber davon betroffen bin. Also wenn es darum geht, die Gesellschaft soll ein Haus kaufen und das ist mein Haus. Das wäre jetzt ein klassischer, aber da bin ich ein schon, das ist wieder ganz... Aber
ich hoffe, das ist bei jedem ein Interesse.
Ja, ich hoffe das schon. Und das muss man ja offenlegen und so weiter und so fort. Also da habe ich auch Pflichten. Aber es gibt so klassische, wo ich sage... Ich persönlich würde, jetzt ganz ein blödes Beispiel, die Gesellschaft hätte Kosten erhöhen müssen oder erhöhen wollen, weil natürlich Teuerung, Inflation und so weiter, die haben Tarife und da ist einmal Tariferhöhung gegangen. Und im Aufsichtsrat ist das beschlossen worden und dann gab es Gegenstimmen gegen diese Tariferhöhung, weil die aus persönlicher Überzeugung diese Tariferhöhung nicht wollten, weil sie sagen, das ist für die Bevölkerung nicht gut, zum Beispiel. Und dann muss ich aber sagen, natürlich fürs Unternehmen, wenn die Tarife erhöht werden, erhöht sich auch der Umsatz. Und es ist jedenfalls im Unternehmensinteresse. Also es ist halt absolut nicht. Aber das ist für mich zum Beispiel ein offenkundiger Interessenskonflikt, dass ich aus persönlichen Gründen, weil ich jetzt sage, das Allgemeinwohl oder gerade meine Partei oder was auch immer, sagt, na, das soll man so nicht machen, weil das spricht gegen meine Partei oder gegen meine persönliche Einstellung und stimmt dann dagegen. Ich meine, in dem Fall, es ist immer wie die Entscheidung dann ausgeht, ob das dann zustande kommt, der Beschluss oder nicht. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich schon eine klare, jetzt vielleicht nicht ein, ja doch, es ist eigentlich ein Konflikt oder zumindest eine problematische Entscheidung, dass sie dann dagegen stimmen, wenn ich genau weiß, es wäre eigentlich im Sinne des Unternehmenswohls, wenn wir die Tarife erhöhen, aber ich stimme dagegen.
Ja, ist naheliegend.
Ja, ganz eine brisante Entscheidung. Zum Beispiel.
Ja, Roswitha, drei Fragen hätte ich noch an dich. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, ich sage jetzt nicht was für eine, kannst du selber eine Herausforderung aussuchen und du weißt einfach nicht weiter. Das kann eine Situation sein, kann eine Entscheidung sein, kann ein Fall sein, kann alles sein. Welche 5 Personen würdest du als erstes anrufen, um eine Entscheidung zu bekommen oder um eine Hilfestellung zu bekommen oder eine Verbesserung herbeiferführen zu können?
Also erstens mein Coach, tatsächlich, weil für das habe ich sie und bin ja extrem dankbar. Dann natürlich meinen engsten Freundeskreis. Das sind diese Handvoll, wo ich genau weiß, die und auch ganz unterschiedliche Meinungen dabei sind, weil das finde ich auch immer ganz wesentlich, dass man nicht immer das gesagt bekommt, was man hören will, sondern tatsächlich auch mal ein paar Bitte, jetzt tu nicht so Oma. Oder einfach einmal was eben, was man nicht hören will. Unterschiedliche Meinungen. Natürlich auch meine Mama. Die hat auch sehr, die kennt mich natürlich schon mein Leben lang und weiß auch meinen Werdegang und alles. Die würde ich anrufen. Ja, und das war's dann auch schon. Also dann habe ich eh schon 5 Meinungen da. Und dann darf ich es erst wieder selber entscheiden. Aber ja, nein, letztlich entscheide ich dann, indem ich in mich gehe, zur Ruhe komme und einig spüre, blöd gesagt.
Also sehr viel Intuition.
Ja, tatsächlich. Sehr viel Bauchentscheidung. Also schon, ich bin sehr rational, also sehr oft fast zu verkopft manchmal. Aber wenn es um lebensverändernde Entscheidungen würde ich schon eher aus dem Bauch ausdrischen. Um das einmal so zu sagen.
Was ist so, wenn man jetzt nochmal so Rechten und Pflichten anschaut, was würdest du sagen, ist so dein Privileg? Also was sind so deine Rechte, was sind so deine Pflichten und wo denkst du, wirst du dem noch nicht gerecht, wenn man so möchte?
Puh, Rechte und Pflichten natürlich als, bin ja Unternehmensführerin in dem Sinne, beziehungsweise mit dem Jakob zusammen. Wir haben natürlich große Verantwortung und Pflichten gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da, das ist schon sehr herausfordernd, denen gerecht zu werden, finde ich, sowohl auf persönlicher Ebene als auch natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene, weil es natürlich immer eine Interessensabwägung ist. Und gerade als Arbeitgeber, Geberin weiß man, was da dahinter steckt, brutto, netto und so weiter. Und das, ich glaube, Kommunikation kann man noch sehr viel verbessern. Und sind aber da dran, also wir arbeiten da dran. Aber da sehe ich sehr viel Potenzial nach oben, was die Unternehmensführung betrifft und Leadership.
Dann habe ich noch eine Frage an dich. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Vielleicht, weil immer wieder, gerade bei den Jüngeren, die anfangen, sich zu überlegen, was für einen Beruf sie wählen und ob sie in die Anwaltei einsteigen, wird ihnen oft gesagt, man macht das nicht, mach was anderes, lern was Gescheites. Ich würde schon sagen, dass die Anwaltei nach wie vor, egal wie stark sich jetzt das Umfeld verändert, ein wunderbarer Beruf ist, sehr viel Potenzial für sowohl beruflich als auch persönlich bietet und man einfach für sich selber das herausfinden muss, wo man am besten reinpasst, ob das jetzt die Großkanzlei ist, ob das ein Notariat ist, ob das was auch immer ist, gell? Aber es ist sehr viel Raum und sehr viel Gestaltungsmöglichkeit da und ich würde das nicht einfach ablehnen, nur weil man jetzt sagt, Mada, bis dann. Sitzt du 100 Stunden und da bist und da kannst du keine Familie haben. Also ich finde, wenn man was will und wenn es die Berufung ist und Anführungszeichen, dann finde ich, kann man das sehr wohl angehen und würde jeden dazu motivieren, das zu machen, wenn man das will.
Schön. Schöner Appell. Mir hat es sehr gefreut, Roswitha. Danke für deine Zeit und dir weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank. Hat mich auch gefreut.